بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. So, wir versuchen es jetzt nochmal, inshallah ta'ala, da die Verbindung leider etwas schlecht war. Also ganz kurz nochmal, damit auch die Geschwister online das nochmal mitbekommen. Wir reden über die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina und die Vorbereitung. Und zwar war das so, dass ja dass 12 Medinenser nach Mekka gekommen sind. Es gab ja die Pilgerfahrt. Und dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Pilger angesprochen hat, wer ihn denn aufnehmen kann in den anderen Gebieten. Und als diese 12 Medinenser gekommen sind, hat er mit ihnen geredet und sie haben den Islam angenommen. Und so schickte er mit ihnen Mus'ab ibn Umair radiyallahu an, der die Aufgabe hatte, ihnen den Koran beizubringen. Und da waren wir stehen geblieben, und zwar die Wichtigkeit des Korans. Mus'ab ibn Umair, also der erste Botschafter des Islams, der eben dann nach Yathrib, damals Yathrib genannt, gezogen ist und er hat ihnen den Koran beigebracht. Und ich sagte, und das ist ein Punkt, also den kann man nicht oft genug wiederholen, die Situation, deine eigene Situation und die Situation der Umma ändert sich erst, wenn deine Beziehung zum Koran sich bessert. Das ist eine Formel. Genauso wie die Gesetzmäßigkeit der Anziehungskraft und was für Konstanten es noch gibt, so ist das auch eine Regel. Durch Koran ändert sich deine Situation und die Situation der Umma, der Muslime. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, welche Rolle spielt der Koran in unserem Leben? Und ein Scheich sagte, Allah subhanahu wa ta'ala ist, also es gibt ja diese Eigenschaft, Al-Ghira, Yaghar. Ja, also Eifersucht, könnte man das vielleicht übersetzen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Eigenschaft. Ich bleibe mal beim arabischen Wort. Al-Ghira. Das heißt, er möchte nicht, dass irgendetwas dich abhält von ihm. Und das Schlimmste, was uns ablenkt von Allah subhanahu wa ta'ala, ist heutzutage das Handy. Und deswegen ist das ein Maßstab, um zu wissen, wie viel Zeit verbringst du an deinem Handy und wie viel Zeit verbringst du am Koran. Und dieser Scheich sagt, und das ist richtig, lese den Koran vom Buch ab und nicht vom Handy. Ja, ist das nicht das Gleiche? Nein, das ist nicht das Gleiche. Warum ist das nicht das Gleiche? Weil, das wissen wir allgemein, abgesehen vom Koran, von einem Buch aus Papier zu lesen, ist viel effektiver als die PDF-Datei zu lesen. Auch wenn die Gesellschaft immer mehr E-Book und so weiter und so fort. Trotzdem, allgemein ist alles, was während dem Lesen passiert, an Reize, Emotionen und so weiter, mit einem Buch, das du in der Hand hältst, anders, als wenn du es vom Bildschirm abliest. Erst recht der Koran. Ein Aspekt ist, dass du wirklich abschalten kannst, wenn das Handy weg ist und du ein Buch hast. Das wird jetzt nicht blinken oder piep machen oder lau alam. Du kannst dich also konzentrieren. Wenn du vom Handy abliest, ja, sobald eine Nachricht kommt, ja, kommt diese, wie nennt man diese Dinger da, diese rauskommen? Bitte? Nee. Pop-ups, oder wie die Dinger heißen, ja? Ja, dann kommt es raus. Das heißt, nur im Notfall, du kannst nicht anders. Und daher ist die Frage, wer von uns hat bei sich immer einen Mus'haf? Also ein Koranexemplar. Mus'haf, also ein Koranexemplar. Wer hat das immer bei sich? Mit sich? Handy ist immer da. Aber ein Koranexemplar Viele sagen sich, ja, ja, ich lese vom Handy ab. Es ist nicht effektiv. Also ein aufrichtiger, guter Rat, nimm dein Koran. Außerdem, abgesehen davon, auch noch ein Vorteil, wenn du vom Buch abliest, du hast die zwei Seiten dann vor dir. Dein Gehirn merkt sich, wo die Ayah steht. Ist sie rechts oben? Ist sie rechts unten? Ist sie auf der linken Seite oben, linke Seite unten? Auch wenn das kein aktives Wissen bei dir ist, was heißt aktives Wissen? Du kannst es abrufen. Ja, die Ayatul Kursi ist in Mitte, oben, unten. Wo ist Ayatul Kursi auf der Seite? Mitte. So, das war jetzt aktives Wissen. Er weiß es. Aber selbst wenn wir nicht so weit kommen, dass ich das wirklich abrufen kann, ja, ich weiß es. Im Unterbewusstsein wird es sich speichern und das hilft beim Auswendiglernen. Du weißt, nee, da fehlt was, ich habe was übersprungen. Was war es denn? Ich weiß nicht, aber ich weiß, da ist was falsch. Das kommt woher? Weil du dieses Buch, Al-Quran, immer liest. Irgendwann weißt du es. Wer von euch Surat al-Kahf immer liest, der weiß, die Geschichte von Musa und al-Khadr ist eher im ersten Teil, im letzten Teil, in der Mitte, ja? Wo? Eher zum Schluss, oder nicht? Auch wenn du Surat al-Kahf nicht auswendig kannst, du weißt, al-Khadr und Musa ist vor Dhul-Qarnayn. Das ist schon mal was, nicht, dass du sagst, was habe ich jetzt davon? Du wirst etwas davon haben, inshallah, in der Zukunft, weil dir das auswendig lernen dann einfacher vorkommt, bi'idhnillahi ta'ala. Also, das ist ein Thema für sich, Al-Quran, und wir sind leider heutzutage sehr schlecht gegenüber dem Quran, wir vernachlässigen den Quran. Also Mus'ab ibn Umair ging dann nach Medina und hat ihnen den Koran beigebracht. Viele Medinenser haben den Islam angenommen. Und so kam es dann im Jahre 13 nach der Entsendung, also im nächsten Jahr, dass 70 Medinenser zum Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Mekka gegangen sind. Also dieser erste Eid, diese erste Bay'a nennt sich Bay'atu al-Aqaba, weil der Ort so heißt, al-Aqaba. Al-Ula, die erste Bay'a, das waren diese 12. Die zweite Bay'a, dieser Eid, da waren 70 Leute jetzt, 70 Medinenser. Und die kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam wieder in der Zeit der Pilgerfahrt. Also jetzt nicht die islamische Pilgerfahrt, sondern wie gesagt, vor dem Islam gab es ja schon immer die jährliche Pilgerfahrt, aber mit Schirk verbunden. Und der Islam hat diese Aspekte des Schirk beseitigt und hat das belassen, was mit dem Tauhid in Einklang steht. Also kamen 70 Leute von den Ansar, das sind eben diese Medinenser, also diejenigen, die Flüchtlinge aus Mekka aufnehmen sollten. Und sie haben den Treueeid geschworen, gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam verlangte von diesen 70 12 Vertreter, 12 Vorsitzende, die stellvertretend für den Rest sprechen. Also es wird auch übersetzt, ob man, ja, also jemand, der ist ein Vertreter, er spricht im Namen der anderen, die ihn geschickt haben. Er ist delegiert. Ja. 12 davon, eben wollte er, hat er gesagt, holt mir bitte 12 von euch, die diesen Treueeid nun aufsagen. Und um was ging es? Und zwar ging es nicht nur jetzt um, dass sie eben nicht lügen und keinen Sinn machen. Jetzt ging es um mehr, denn es ging nicht nur darum, dass sie Muslime sind, sondern es ging darum, dass sie den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufnehmen. Da sagte er, alaihi salatu wasallam, gebt ihr mir euer Treueeid, al-Bay'a also, dass ihr mir gehorcht, wenn es euch gut geht, aber auch wenn es euch schlecht geht. Nicht nur, wenn es uns gut geht, gehorchen wir ihm, auch in schlechten Situationen. Und dass ihr auch finanziell unterstützt, in guten und in schlechten Zeiten. Weil es geht jetzt um was? Es geht jetzt darum, dass eine Gesellschaft gegründet wird oder ein Staat gegründet wird. Das ist ja jetzt nicht nur eine Reise und das war's. Und dass ihr das Gute gebietet und das Schlechte verbietet, das bedeutet was? Also, dass ihr nicht passiv bleibt, ja, ihr seht was Falsches, mir egal, sondern dass ihr wirklich auch mir oder auch mich unterstützt. Und dass ihr aufrichtig das Gute sagt oder das Richtige sagt und keine Furcht habt außer vor Allah, also seid mutig, die Wahrheit zu sagen. Und dass ihr mich beschützt, so dass ihr alles von mir abwendet, was ihr von euch und euren Frauen und Kindern abwendet. Also beschützt mich, so wie ihr eure eigenen Familien beschützt. Wenn ihr das tut, dann bekommt ihr das Paradies. Das war nun der Treueeid. Das sollten sie bestätigen. Da sagte einer der Ansar, As'ad ibn Zurara, und er war der Jüngste, wie es heißt, von diesen 70. Und er wandte sich zu den Ansar und er sagte, wartet, wisst ihr, was ihr gerade hier macht? Das, was ihr gerade macht, dadurch werden die Schwerter auf euch gerichtet. Das bedeutet, er warnte sie, hört mal zu, das ist kein Spaziergang jetzt. Das bedeutet, und wie er gesagt hat, und die arabischen Stämme werden gegen euch sein. Weil die wussten ja ganz genau, dass Ar-Rasul alaihissalatu wassalam unterdrückt wurde in Mekka. Das haben sie ja mitbekommen. Deswegen wollten sie ihn ja aufnehmen. Denn, das hatte ich nicht erwähnt, als die 12 zurückgegangen sind nach Medina mit Mus'ab radiallahu anh, da sagten sie sich, wie lange sollen wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam noch so alleine lassen in Mekka? Das geht nicht, wir müssen ihn aufnehmen. Ja, deswegen sind sie nochmal hin und haben gesagt, ja Rasulullah, so, wir schwören jetzt diesen Treueeid, sodass du zu uns kommst. Deswegen sagte dieser Gefährte As'ad ibn Zurara, also ihr müsst wissen, welche Folgen das hat. Das soll kein Lippenbekenntnis sein. Ja, ja, wir unterstützen dich. Und wenn es aber drauf ankommt, tut uns leid, wir können es doch nicht. Und die Araber, vorher selbst die Nicht-Muslime, die hatten ihre Worte gehalten. Ja, das war überhaupt nicht angesehen bei den Arabern, dass jemand was sagt und dann macht er es doch nicht. Und das ist etwas Wichtiges, ein guter Charakter natürlich, der im Islam auch bestätigt wird. Wenn du etwas versprichst, dass du es einhältst und die Frage ist, was ist deine Rolle nun, den Islam zu unterstützen? Was machst du? Die Sahaba, die haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam aufgenommen und haben das Risiko gekannt und er wollte ihnen das nochmal vor Augen halten, damit sie wissen, das wird nicht ohne Probleme sein. Die Frage ist, was ist dein Part bei der Unterstützung des Islams? Ja, ich spende jede Woche in der Moschee. Jazakallahu khairan, das ist etwas sehr Gutes. Barakallahu fiek, was ist noch ein Part? Mach noch etwas. Das ist gut, aber mach noch etwas Zusätzliches dazu. Die Fragen am Ende bitte. Also mach etwas zusätzlich dazu. Begnüge dich nicht nur mit dem Wenigsten. Denn so waren die Sahaba nicht. Und erst als die Sahaba mehr getan haben, war der Islam so stark. Und der Islam konnte überall hinkommen. Und deswegen jeder für sich soll sich fragen, was ist denn mein Anteil? Dass du eine Moschee unterstützt, ist was Schönes. Dass du Waisenkinder unterstützt, ist was Schönes. Mach etwas. Ist egal was, aber mach etwas Gutes. Sie sagten ihm, also die anderen Ansar, ja, wir sind uns bewusst und wir werden diesen Treueeid auch abgeben. Also gingen sie zurück nach Medina und haben die Hijra vorbereitet. Wie wurde nun die Hijra vollzogen? Und zwar hatte der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Traum gesehen. Er sah einen Ort mit vielen Palmen. Und in einer Überlieferung hieß es, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ich wusste nicht ganz genau, wo das ist, ob das in Jemen ist, ja, bis es eben Medina wurde. Das heißt, Ar-Rasul alayhi salatu wassalam hat im Traum gesehen, dass er eben woanders sein wird. Und die Träume der Propheten sind Offenbarung. Also war das ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Und als er berichtet hat, er hat den Menschen berichtet, ich habe gesehen, dass ihr, also dieses Land mit Palmen, also wussten sie, Allah subhanahu wa ta'ala hat erlaubt, auszuwandern. Wie Aisha radiallahu anha das sagte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe die Stätte der Auswanderung, also den Platz der Auswanderung gesehen. Also gingen die Ersten, beziehungsweise gingen alle, die in der Lage waren, raus aus Mekka, außer Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam und Ali und Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Zu denjenigen, die ausgewandert sind, gehören also Mus'ab ibn Umair, den haben wir schon erwähnt, dann Bilal, Ammar ibn Yasir, Umar ibn al-Khattab und noch weitere andere. Eine Frau unter den Gläubigen, Umm Salama radiyallahu anha, berichtete, wie bei ihr die Auswanderung stattgefunden hat. Sie hatte es nicht so einfach. Und zwar sagte sie, radiyallahu anha, als Abu Salama auswandern wollte nach Medina, gingen wir und sie hatten ihren Sohn Salama. Und als die Mekkaner das gesehen haben, haben sie gesagt, okay, du kannst gehen, aber dieses Kind hier, das bleibt bei uns. Das Kind, das lassen wir dich nicht mitnehmen. Und so war das schon früher, ja, dass man eben versucht hat, die Kinder der Gläubigen wegzunehmen. Und das hat Umm Salama durchgemacht. Auf jeden Fall hat man ihn dann erlaubt, auszuwandern. Er ist auch dann gegangen, aber sie durfte nicht raus. Und nicht nur das, dann hat man auch noch sie von ihrem Sohn getrennt. Und erst ein Jahr später kam einer der Mekkaner und hat gesagt, hört mal zu, das könnt ihr doch nicht tun. Ja? Ihr könnt doch nicht jetzt eine Mutter von ihrem Kind trennen. Lasst sie doch gehen. Also ist sie dann erst später alleine, muss man sich vorstellen, eine Frau mit einem Kind durch die Wüste. Und sie kannte nicht den Weg und sie sagte, und ich so fragte ich, wenn ich jemanden gefunden habe, wie geht's denn hier nach Yathrib, ja, also nach Medina. Und das zeigt uns, wie die Sahaba, also welche Situation sie hatten. Es war nicht einfach, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei ihnen war. Es wäre ja ganz normal, ja? Ja, Rabbi, helf uns, wassalamu alaikum, alles ist einfach. Aber die Sahaba, das hatte ich schon mal erwähnt, wurden zu Trainern erzogen, zu Lehrern, zu Dozenten erzogen, damit wir von ihnen lernen. Stell dir mal vor, jeder hätte es leicht, Bilal würde nicht bestraft, also gefoltert werden und Umm Salama hätte auch nicht dieses Problem und so weiter. Dann hätte unser einer gesagt, ja gut, das waren Sahaba, die hatten es leicht. Aber damit du eben das nicht sagst, mussten die Sahaba diese Strapazen auf sich nehmen, damit sie Vorbilder sind für uns auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Als die Mekkaner das mitbekommen haben, haben die gesagt, so jetzt reicht's aber. Muhammad sallallahu alaihi wasallam will weg. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn er bei uns ist, gut, dann hat er nur Einfluss auf die Leute bei uns. Aber wenn er jetzt weg ist, dann war es das. Dann können wir das ja gar nicht mehr, seine Botschaft im Zaum halten. Also haben sie gesagt, die einzige Lösung ist was? Ja? Ihn zu töten. Es geht kein Weg dran vorbei. Jetzt reicht's. Jetzt müssen wir ihn umbringen, ja? Genau, Barakallahu fik, Zakallahu khairan. Die Überlieferung heißt, dass die Mekkaner diskutiert haben, was machen wir jetzt mit dem? Die einen sagten, ja, wir verbannen den irgendwo hin. Und da kam ein Shaitan in der Gestalt eines Menschen und hat mitdiskutiert und hat gesagt, nein, nein, da wird er ja seine Botschaft dort verbreiten und so weiter und so fort. Und als die Idee kam, ihn zu töten, dann sagte der Shaitan, das ist die einzige Lösung. Das ist die richtige Lösung. Ja, das heißt, er bestätigte sie, damit eben der Prophet sallallahu alaihi wasallam getötet wird. Und warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu und Ali radiallahu anhu nicht auswandern lassen? Aus zwei Gründen. Abu Bakr radiallahu anhu sollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf seiner Reise begleiten. Und Ali, was war seine Aufgabe? Ja? Genau. Ali radiallahu anhu sollte in Mekka bleiben, weil die Mekkaner ihr Hab und Gut, ja, das, was sie beschützen wollten, ja, früher gab es ja keine Postfächer und Banken, das heißt, wenn du Wertsachen hast, bei wem lässt du sie? Bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das muss man sich mal vorstellen. Sie wollten ihn töten, aber und sie haben ihn gehasst und sie haben ihn angefeindet und trotzdem haben sie ihr Hab und Gut bei ihm gelassen. Sie haben ja nicht vorher gesagt, als die Botschaft jetzt verkündet wurde, okay, gib unsere Sachen zurück. Nein, sie haben die Sachen dort gelassen. Sie wussten, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der Vertrauenswürdige ist, selbst wenn sie ihn angreifen. Und deswegen ist das Bild des Propheten sallallahu alaihi wasallam so sauber und so klar. Aber leider wird das Bild des Propheten sallallahu alaihi wasallam immer schlecht gemacht, als ob er ein schlechter Mensch wäre. Welcher Mensch würde das Hab und Gut seiner schlimmsten Feinde vertrauenswürdig aufbewahren? Wer macht denn sowas, wenn er nicht ein Muslim ist? Und deswegen, der Muslim, der die Nicht-Muslime hintergeht, beklaut, oder eben bestehlt beziehungsweise sie betrügt, der weiß nicht, wer der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Ja, weil leider gibt es einige, die sagen, ja, das sind Nicht-Muslime, die können wir beklauen, die können wir betrügen, da dürfen wir alles, das sind Kuffar. Ja, wenn das erlaubt wäre, hätte es nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan. Der hätte doch dieses Vermögen gebraucht für seine Auswanderung oder nicht. Aber nein, das ist nicht das Verhalten eines Muslims. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und die Feindschaft zu einem Volk soll euch nicht dazu führen, ungerecht zu sein. Seid gerecht. Das ist eher die Gottesfurcht oder das ist näher zur Gottesfurcht. Ein Muslim darf nicht betrügen, ob er jetzt einen Muslim betrügt oder nicht Muslim betrügt, beides ist verboten. Und das lebte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor. Und deswegen hat er eben Ali radiallahu anhu gelassen zu Hause, damit er dieses Hab und Gut den Leuten zurückgibt. Und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, der sollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam begleiten. Und das werden wir dann inshallah ta'ala das nächste Mal sehen, wie die Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam vonstatten ging. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem edlen Propheten sallallahu alaihi wasallam vereinen. O Allah, erziehe uns zum Charakter des Propheten sallallahu alaihi wasallam. O Allah, lasse uns so leben, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gelebt hat. Und lasse uns die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam beleben. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.